Jesus, wir danken dir für dieses Mahl. Und es ist so viel mehr als ein Stück Brot und ein Schluck Traubensaft. Es ist Leben. Danke, dass du der kraftvolle, über alles stehende Gott bist, der uns aber doch hier bei uns begegnet. Und dafür bete ich jetzt auch hier in der Predigt, dass du uns begegnest in deinem Wort. Dass du uns mit hineinnimmst in das, was du uns heute Morgen sagen willst und dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir bereit sind zu hören. Amen. Amen. Ich freue mich mega, darf ich dieses Wort benutzen? Mega, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ich bin immer super gerne hier und ich bin als Sam hier, gell, Hannes, und als sonst niemand. Und es freut mich, als Sam da zu sein. Ich will uns heute Morgen mit in einen kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium mit hineinnehmen. Und ihr wisst das wahrscheinlich nicht mehr und ist auch völlig okay. Aber das allererste Mal, als ich in der Olga-Gemeinde hier predigen durfte, da war ich noch ein junger, möchtegern Theologiestudent, habe ich genau den gleichen Text gepredigt. Da ging es um den Seewandel von Jesus, also so heißt es im Theologischen. Da geht es darum, dass Jesus ein bisschen übers Wasser läuft. Komme ich gleich noch dazu. Und mir ging der Text in der Vorbereitung nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe gesagt, also, dann ist es nochmal der gleiche Text. Und ich freue mich, dass wir da einsteigen dürfen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 6. Oder ihr vertraut einfach mir, dass ich es richtig lese. Und ich gebe mir Mühe, dass ich es richtig lese. Also Johannes 6, ab Vers 16 lesen wir. Da geht's um die Jünger und um Jesus. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Schiff herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Ich nehme an, die meisten von euch haben diese Story schon mal gehört. Jesus, der auf dem See wandelt und die Jünger, die gegen den Sturm ankämpfen auf diesem See. In welcher Situation sind wir? Naja, wir kommen gerade eben von diesem krassen Wunder, dass da 5000 Männer und viele Frauen und Kinder auf diesem Berg waren und nichts zu essen dabei hatten. Und Jesus hat die paar Fische und die paar Brote vermehrt und sie wurden alle satt. Und dieses Wunder war so beeindruckend für die ganzen Menschen, dass sie gesagt haben, wow, wenn einer König über uns sein soll, dann noch dieser Jesus. Der kann uns immer zu essen geben. Da werden wir nie hungern. Da werden wir Reichtum haben, weil eben immer genug da sein wird. Und sie wollen ihn zum König machen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich da gefühlt haben. Also ich kann mir vorstellen, wie ich mich da gefühlt hätte. Yes, yes, der Durchbruch. Jetzt wollen uns die Menschen den Jesus zum König machen und wir werden seine Berater sein. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Jesus will davon nichts wissen. Er zieht sich zurück zum Beten. Und seine Jünger warten halt dumm rum. Der Jesus betet wieder. Und es wird immer später. Und es wird immer später. Und es ist Abend. Und seine Jünger, das sind erfahrene Fischer dabei, die kennen das Wasser. Sie wissen um die Gefahren in der Dunkelheit. Sie wissen, auf diesem See ist bei Nacht nicht zu spaßen. Vor allem kann man, wenn es Nacht wird, das Wetter nur sehr, sehr schwer einschätzen. Und sie warten und sie warten und Jesus kommt nicht und irgendwann fahren sie dann halt los. Irgendwann sagen sie so, jetzt müssen wir los, sonst wird's zu spät. Und dann fahren sie da, es geht auch einigermaßen gut und dann sind sie irgendwo in der Mitte auf dem See angekommen. Also irgendwie so an dem Punkt, wo sie sagen, egal ob wir jetzt geradeaus fahren oder zurückfahren, es kommt aufs Gleiche raus, wir sind mittendrin. Und dann plötzlich dreht sich alles gegen sie. Dann plötzlich dreht sich alles gegen sie. Es wird finster. Und die damaligen Juden, die hatten nicht nur Angst vor großen Wassermassen. Das Wasser war so das Unerforschte, das Unheimliche. Man wusste nicht genau, was ist in diesem Wasser drin. Und die Kultur damals war so, dass man vor diesem großen Wasser eigentlich Angst hatte. Also sie sitzen mittendrin in diesem Wasser, aber dann ist es nicht nur das, sondern dann wird es eben auch noch finster. Es wird dunkel, finstere Nacht, die Wolken verdecken Mond, Wolken verdecken die Sterne. Es ist nichts mehr zu sehen. So, und dann kommt zum allen Überdruss auch noch ein starker Wind, ein Sturm ihnen entgegen, treibt die Wellen hoch und geht gegen sie an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich diese Stelle wieder neu gelesen habe, da habe ich gedacht, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Vielleicht habe ich einen kleinen Fehler gemacht, zu lange am Ufer gewartet oder was auch immer. Oder vielleicht habe ich gar keinen Fehler gemacht. Aber plötzlich kommt eins zum anderen und stellt sich gefühlt gegen mich. Es wird dunkel, Dinge stellen sich mir entgegen. Ich fühle mich verloren, mitten auf einem großen See. Und ich denke, wie soll das weitergehen? Auch als Gemeinde kann man sich manchmal so fühlen. Vielleicht fühlt ihr auch manchmal so, wenn ihr in diese große Stadt Stuttgart schaut und ihr seht die Not um euch herum, ihr seht die Menschen, die leiden, die nichts von Gott wissen wollen, ihr seht die Probleme, die Einsamkeit, die hohen Mieten, die Querdenker-Demos, was auch immer. Und ihr denkt, krass, wir sind so nur so ein kleines Schiff und wir rudern gegen diesen ganzen Wind an, wir rudern gegen diese Wellen an, wir sind da mittendrin. Und ja, da kann man sich schon mal verloren fühlen. Da kann man sich auch mal alleine fühlen. Mir geht es auf jeden Fall so. Wenn irgendwie eins zum anderen kommt und ich merke, jetzt bläst der Wind und gefühlt ist finstere Nacht. Was macht man dann? Ja, was machen die Jünger? Sie rudern erstmal. Die Jünger rudern erstmal. Was sollen sie auch sonst machen? Sonst haben sie nichts in der Hand. Sie haben ihr Ruder in der Hand und das packen wir jetzt und dann legen wir los. Aufgeben tun sie noch lange nicht. Aufgeben tun sie noch lange nicht. Also wird gerudert, was das Zeug hält, was die Kraft hergibt. Und sie rudern, und sie rudern, und sie rudern. Und während man dann so durch die Wellenberge des Lebens rudert, da kommen dann einem plötzlich die Gedanken. Vielleicht sogar Gedanken des Zweifels. Haben wir einen Fehler gemacht? Haben wir einen Fehler gemacht, dass wir so lange gewartet haben? Hätten wir früher los sollen? Hätten wir überhaupt losfahren sollen? Hätten wir nicht lieber auf Jesus warten sollen? Haben wir Jesus richtig verstanden? Sie rudern und sie rudern. Dann kommen die nächsten Gedanken. Wieso werde ich jetzt bestraft? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe versucht, ein richtig guter Jünger zu sein. Ich habe das Brot mit ausgegeben, habe die Fische mit ausgetragen, habe das Wunder erlebt. Ich war immer folgsam, bin Jesus immer nachgefolgt, war immer im Gottesdienst, habe immer meinen Zehnten gegeben. Ich bete ganz treu. Und jetzt werde ich jetzt etwa bestraft mit diesem Sturm hier auf dem See. Dann kommt die Panik. Schaffen wir es noch ans rettende Ufer? Reicht unsere Kraft? Komme ich an? Wird Jesus uns bewahren? Hat er uns vergessen? Hat er mich vergessen? Hat er unsere Gemeinde vergessen? Hört er unser Schreien? Hört er unsere Gebete überhaupt? Ich habe das Gefühl, die gehen nur bis an die Decke, bis an den Zeltmast und dann ist irgendwie vorbei. Ist Gott taub? Ist es ihm egal, dass ich hier umkomme, mitten in diesem Sturm? Und sie rudern und sie rudern. Und ihr Lieben, ich kenne diese Gedanken so gut. Wenn man am Rudern im Leben ist und da kommen einem die Zweifel, wird's noch gut? Gott, ich habe schon so oft gebetet, aber irgendwie es kommt keine Antwort. Der Sturm wird nicht weniger. Sie rudern wie die Wilden. Gefühlt ist es ihre einzige Chance. Aber sie haben es nicht weit geschafft. Das rettende Ufer ist noch weit. Und wenn du bis zu dem Zeitpunkt noch nicht das Gefühl hattest, die Ereignisse haben sich überschlagen, jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Jesus ist fertig mit Beten. Und wir lesen im Markus-Evangelium von der gleichen Stelle, dass Jesus oben auf dem Berg war und er sieht die Jünger dort mitten auf dem See gegen den Sturm ankämpfen. Das ist für mich heute mein erster wichtiger Gedanke. Jesus sieht. Jesus sieht. Jesus sieht die Jünger. Er sieht ihre Mühen. Jesus sieht dich. Er sieht deine Mühen. Er sieht meine Mühen. Er sieht die Herausforderungen. Er sieht die Probleme. Er sieht den Sturm deines Lebens, die Wellen, die sich vor dir auftürmen, die Gischt, die dir ins Gesicht schlägt. Er sieht es. Und natürlich könnte Jesus da oben jetzt von dem Berg herab ein Machtwort sprechen, den Sturm stillen, oben stehen und sagen, so, in meinem Namen, der Sturm sei still. Er hätte das machen können, die Wellen besänftigen können. Dann hätten die Jünger befreit weiter rudern können und wären sicher angekommen. Aber Jesus ist kein Gott der Ferne. Jesus ist kein Gott, der irgendwo da oben sitzt, mit langem Bart Däumchen dreht und irgendwie von da oben herab regiert. Nein, das ist Jesus nicht. Jesus ist ein Gott der Nähe, der Beziehung. Und deswegen spricht er nicht von dort oben herunter irgendein kleines Machtwort, sondern er macht sich auf. Er macht sich auf und geht hin zu seinen Jüngern. Er kommt zu seinen Jüngern. Und das ist mein zweiter wichtiger Gedanke heute Morgen. Jesus kommt. Jesus kommt. Was für ein Trost. Was für ein Trost. Er sieht und er kommt. Und die Jünger müssen sich nicht zuerst aus ihrer eigenen Situation irgendwie befreien, um dann zu Jesus kommen. Jesus erwartet nicht von ihnen, ja, die Leute, ihr habt einen Fehler gemacht, zu lange gewartet, oder seid ihr losgefahren, hättet vielleicht doch lieber dann da bleiben sollen. Jetzt guckt mal, wie ihr aus dem Schlamassel rauskommt, dreht um, ich warte am Ufer, wenn ihr dann da seid, dann tröste ich euch. Macht Jesus nicht. Die Jünger müssen sich nicht zuerst befreien, sondern Jesus kommt mitten in ihre Probleme hinein, mitten in die Dunkelheit, mitten in den Sturm. Jesus kommt zu dir, genau da, wo du gerade steckst. Er hat keine Angst vor den aufgetürmten Wellen. Er hat keine Angst vor deinen Fehlern, die du eventuell gemacht hast. Er hält keinen Sicherheitsabstand vor der Dunkelheit deines Lebens, vor deiner Sünde. Er braucht da keinen 1,50 Meter. Er braucht auch keine Masken, sondern er kommt mitten hinein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich begeistert es. Mich begeistert es, weil ich so oft denke, ich müsste doch noch das tun oder hier noch besser werden, diese Sünde unter Kontrolle kriegen oder hier noch mehr beten oder fleißiger Bibel oder was auch immer. Und ich rudere vor mich hin in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal gut genug bin, dass ich Jesus einladen kann. Und Jesus sagt, du kannst nie weit genug rudern, das schaffst du eh nicht. Er kommt mitten hinein und trifft mich genau da, wo ich bin. Und ihr Lieben, das macht mich stolz. Das ist unser Jesus, das ist mein Jesus. Der kommt und trifft mich, wo ich bin. Aber, und das mussten die Jünger dann auch erleben. Jesus kommt, ja, aber er kommt nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Ich weiß nicht, was die Jünger sich erhofft hatten, ganz ehrlich, was sie sich vorgestellt hatten, aber das, was da passiert, das hatten sie sich sicherlich nicht vorgestellt. Jesus geht auf dem Wasser. Er läuft über die Wellen hinweg, als ob es fester Boden wäre. Und das können die Jünger nicht einordnen. Damit hatten sie auf jeden Fall nicht gerechnet. Und sie denken, da läuft ein Gespenst. Lesen wir im Markus-Evangelium. Sie denken, da läuft ein Gespenst und sie haben mächtig, mächtig Angst. Und wir lesen diese Geschichte und wir denken, ja, warum habt ihr denn Angst? Ist doch der Jesus, der da kommt. Braucht doch keine Angst haben. Als ich hier im Kindergottesdienst die Geschichte gehört habe, hier, Shoutout nach da hinten, gell, Christa, war völlig klar, wenn der Jesus kommt, dann brauchen die Jünger doch keine Angst mehr haben. Ist doch alles wunderbar. Und ich lächle ein bisschen über die Jünger und sage, hier, ihr denkt, es ist ein Gespenst, ist doch der gute Jesus. Und dann ertappe ich mich aber dabei, wie ich oft ganz genauso reagiere. Wie ich oft ganz genauso reagiere, wie die Jünger hier und genauso handeln. Wie oft hatte ich Situationen in meinem Leben, wo ich einen Plan hatte, wie es funktionieren soll. Wo ich gebetet habe und gesagt, ja, so soll es sein, Gott, bitte mach's doch so. Wo ich mir gewünscht habe, erbeten habe, dass Jesus kommt und eben das und das passiert. Ich weiß, Jesus sieht mich. Ich weiß, Jesus kommt. Und dann kommt er aber so ganz anders, als ich das im Kopf hatte. Und dieses anders, das kann ich irgendwie nicht akzeptieren. Ja, ich habe sogar Angst davor. Jesus kommt in einer Form, die so gar nicht zu meinen Vorstellungen passen will. Jesus kommt auf eine Art und Weise, wie es mich herausfordert und mir unangenehm ist, die mich in Frage stellt, meine Erfahrungen in Frage stellt, meine Traditionen in Frage stellt, meine Gewohnheiten, meine Vorlieben, wie Gottesdienst auszusehen hat zum Beispiel, werden plötzlich in Frage gestellt von diesem Jesus, der so anders kommt, als ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, ich weiß nicht, wie es euch als Gemeinde geht, aber wenn Jesus bei uns im Gottesdienst auftaucht, dann muss ich oft loslassen von meinen Gedanken, wie ich gerne die Dinge hätte. Und es ist nicht immer einfach. Den Jüngern ging es ganz genauso. Vieles hätten sie sich vorstellen können, aber nicht diesen Wasserlauf von Jesus. Sie hatten Angst und sie können Jesus darin nicht erkennen. Aber die Geschichte ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Der dritte wichtige Gedanke für heute: Jesus sieht, Jesus kommt und das dritte, Jesus spricht. Jesus spricht zu den Jüngern. Er lässt sie nicht in ihrer Angst, er lässt sie nicht im Ungewissen, er spricht zu ihnen und er sagt, ich bin es, hab keine Angst. Und für die Bibelkenner unter uns, die wissen, in diesem Ich bin es steckt richtig viel drin, weil so stellt sich Gott als allererstes Mal vor. Ich bin der Ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der über alles Macht hat. Und Jesus greift dies auf und erinnert die Jünger daran, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Ich bin. Das ist mein Name. Ich bin der Gott, der Macht über alles hat. Ich bin der, der ganz Israel aus der Gefangenschaft geführt hat. Ich bin der, der Wind und Wellen gehorchen muss, dem Wind und Wellen gehorchen müssen. Grammatik richtig, sonst ist falsch. Der die ganze Welt geschaffen hat und der regiert bis in alle Ewigkeit. Der bin ich. Hab keine Angst. Habt keine Angst. Und Jesus begegnet ihnen persönlich als der starke Herr, dem alle Macht gegeben ist. Und die Furcht der Jünger haut ab. Sie flieht. Und sie erkennen Jesus. Jetzt erkennen sie Jesus. Selbst in dieser stürmischen, dunklen und anstrengenden Situation. Wenn ich es mir raussuchen könnte, also es gibt so manchen Lebensweg in meinem Leben, den ich mir anders vorgestellt hätte. Den ich mir anders rausgesucht hätte. Und manchmal hat es wirklich Zeit gebraucht, in dem, was die Berufung war, welcher Weg es hätte sein sollen, darin wirklich Jesus zu erkennen. Das hat manchmal wirklich Zeit gebraucht. Manchmal habe ich damit gerungen, Jesus, warum nicht in die Mission nach Afrika? Jesus, warum nicht zu den Armen? Warum nicht wenigstens in den Osten Deutschlands, sondern in den reichen Süden, wo jeder ein Kreuz um den Hals trägt und jeder die Möglichkeit hat, eine Bibel aufzuschlagen? Und man ringt darum, Jesus, ich kann dich noch gar nicht richtig, ich weiß, das ist der Weg, aber ich kann dich noch gar nicht darin sehen. Jesus, warum diese Gemeinde? Warum hier? Warum in der Olga-Straße? Und manchmal ringen wir und finden Jesus nicht gleich. Und dann dürfen wir immer wieder erleben, aber er spricht. Mein dritter wichtiger Gedanke, aber er spricht. Er spricht uns an, er spricht dich an, mich persönlich. Er spricht zu uns, ich bin es. Ich, der Tröster, ich, der gute Hirte. Ich bin es, der Gnädige und Gerechte. Ich bin es, der Leben in Fülle hat. Ich bin es, der Hoffnung in dir wirkt. Ich bin der Herr über die Wunder und der übernatürlichen Kraft. Und ich habe keine Angst, weder vor dir noch vor dieser Situation. Ich bin es, Jesus. Und wir dürfen ihn als den auch erkennen. Und dann fühle ich mich plötzlich geborgen. Dann fühle ich mich gestärkt. Dann steigt neues Vertrauen in mir auf, trotz Wellen, trotz Dunkelheit. Trotz Herausforderungen spüre ich eine Freude in mir und merke, Jesus ist da. Er sieht mich, er kommt und er spricht zu mir. So, und dann noch ein letzter Gedanke, der ganz oft überlesen wird, der mich aber, glaube ich, am allermeisten herausfordert und vielleicht euch heute Morgen auch. Sie erkennen Jesus und dann freuen sie sich, dass Jesus da ist, also die Jünger. Und dann lesen wir, und ich lese jetzt einfach so, wie es in der Bibel, in der Übersetzung ist. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen, und zugleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Ich lese es nochmal. Also die Jünger, sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und zugleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Und wer das aufmerksam liest und sich das auch mal vorstellt, was da gerade passiert, der merkt, die Dinge passen nicht ganz zusammen. Also für einen Aufsatz, der so geschrieben wäre, hätte ich in der Schule keine gute Note gekriegt. Da hätte meine Lehrerin und mein Lehrer daneben geschrieben, da fehlt was, da fehlt Inhalt, da irgendwas hast ausgelassen, du bist zu schnell gehüpft, irgendwas ist durcheinander geraten. Und fast will man dem Johannes sagen, der diese Geschichte damals aufgeschrieben hat, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht, Johannes. Vielleicht hättest du in den anderen Evangelien nochmal nachlesen sollen, was es wirklich war. Die Geschichte ist nicht ganz vollständig. Also sie wollen ihn aufnehmen und dann sind sie sofort am Land, da fehlt irgendwas. Sie wollen ihn ins Schiff aufnehmen. Ja, steigt jetzt wirklich ein oder nicht? Und dann war doch irgendwie Petrus auch noch irgendwie ein bisschen auf dem Wasser und so. Und dann waren sie gerade eben noch mitten auf dem See mit Sturm und Wellen und Dunkelheit und alles hin und her. Und jetzt heißt aber sogleich sofort waren sie an Land. Es macht alles nicht so richtig Sinn. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr darf ich erkennen, der Johannes hat da keinen Fehler gemacht. Der Johannes hat da nichts falsch aufgeschrieben oder was ausgelassen, sondern hat es ganz bewusst so geschrieben und auch so festgehalten. Dem Johannes ist an der Stelle gar nicht mehr wichtig, ob Jesus dann in das Boot gestiegen ist oder nicht, oder ob der Petrus dann noch ein bisschen rumgelaufen ist und was oder nicht. Sondern was Johannes wichtig ist, ist dieser Satz, sie wollten ihn aufnehmen. Ist diese Frage, die er uns damit stellt, willst du ihn aufnehmen? Diese Frage ist Johannes wichtig. Sie wollten ihn aufnehmen und damit die Frage an uns, willst du ihn aufnehmen? Und in dem Moment, wo sie ihn dann aufnehmen wollen, da ist das Schiff an Land. Stürmt es noch? Natürlich stürmt es noch. Sind die Wellen immer noch groß? Ja, natürlich sind die Wellen immer noch groß. Sind sie eigentlich noch mitten auf dem See? Ja. Und plötzlich sind sie doch an Land. Haben festen Boden unter den Füßen, stehen sicher auf Jesus Christus, dem Felsen. Und Johannes löst diese Spannung gar nicht auf. Das will er gar nicht auflösen. Mit Jesus unterwegs sein, ihn in dein Lebensboot mit einzuladen, heißt nicht, dass alle Stürme dann sofort schweigen. Heißt nicht, dass jede Dunkelheit dann sofort vorbei ist. Es kann es bedeuten. Es kann sein. Und wir haben auch die berechtigte Hoffnung, dass wenn wir beten, dass sich Dinge verändern und Dunkelheit weicht und der Sturm aufhört, ja, diese Hoffnung, diese Erwartung dürfen wir haben und wir dürfen erwartungsvoll darum bitten. Aber es heißt nicht immer, dass jeder Lebenssturm, sobald ich Jesus einlade in mein Lebensboot, dann auch sofort vorbei ist. Nein. Aber was es heißt? Ich bin den Wellen und dem Wind nicht mehr hilflos ausgeliefert. Ich schwanke nicht mehr in meiner kleinen Nussschale irgendwo mitten auf diesem See, mitten in der Nacht. Mit Jesus unterwegs sein heißt, ich habe festen Boden unter den Füßen. Ich kann sicher und ruhig stehen und den Stürmen des Lebens auf dem Fundament meines Glaubens begegnen. Und ist das Tal der Wellen noch so finster, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Habe ich mir ausgeliehen bei David, also dem Psalmschreiber. Johannes sagt, sie wollten ihn aufnehmen und allein dieses Wollen war das Ausschlaggebende. Allein dieses Wollen, Jesus, ich will dich aufnehmen, war das Ausschlaggebende. Und es ist mein vierter, mein letzter, aber ich glaube auch mein wichtigster Gedanke, die Frage, willst du ihn aufnehmen? Willst du ihn aufnehmen? Wenn du dein Leben anschaust, in welcher Situation bist du gerade am Rudern? Da ist gerade Sturm, da sind gerade Wellen, da ist gerade nicht einfach, da ist Dunkelheit, du fühlst dich, du bist mitten auf dem See. Und was machst du? Du packst das Ruder und du ruderst. Und du ruderst. Und du hast das Gefühl, Jesus ist gar nicht da. Und dann kommen dir die Zweifel. Hat er mich gehört? Hat er mich gesehen? Hat er mich vergessen? Komme ich wirklich an? Ach, ich will dich einladen. Genau in diese Situation, neu im Vertrauen zu sagen, Jesus, komm in mein Boot. Komm in mein Boot. Oder vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, mein Lebensboot braucht dich. Ich komme nicht mehr gegen die Wellen an. Ich komme nicht mehr gegen den Sturm an. Ich will dich einladen. Ich will dich aufnehmen. Dann ist vielleicht noch nicht jeder Sturm vorbei. Dann ist nicht jede Situation gleich bereinigt. Aber ich stehe auf festem Grund. Ich bin am Ufer angekommen. Ich habe eine Sicherheit, weil ich auf dem Fundament von Christus stehe. Ich will euch heute Morgen 4 Sachen sagen. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Er sieht dich, er sieht deine Familie, er sieht die eure Gemeinde, er sieht dich. Und er kommt. Er kommt zu dir und er spricht dich an. Fürchte dich nicht. Vertraue mir, ich bin es. Die Frage, willst du ihn aufnehmen? Auch wenn er vielleicht in einer Form kommt, die anders ist, als du dir gedacht hattest, willst du ihn aufnehmen? Auch wenn sich dann manche Dinge in deinem Leben verändern, manche Dinge in der Gemeinde verändern, willst du ihn aufnehmen? Und die Frage kann ich euch nicht beantworten, sondern die muss jeder für sich in seinem Herzen beantworten. Ja, Jesus, ich will dich aufnehmen. Und dafür will ich jetzt noch beten. Und will da auch für euch beten. Und wenn du willst, dann darfst du gerne mitbeten in deinem Herzen. Jesus, danke. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du kommst. Danke, dass du uns ansprichst. Und ich bete jetzt für uns heute Morgen als Olga-Gemeinde. Und ich bete für jeden Einzelnen und für jeden einzelnen Sturm, egal ob es Sturm der Krankheit ist, wo wir spüren, ja, da bräuchte es Heilung. Und wir haben drum gebetet, aber irgendwie ist nicht eingetroffen. Oder vielleicht ein Familiensturm, wo in der Familie Spannungen da sind, kein Frieden da ist. Und es irgendwie die Versöhnung fehlt und es keinen Weg zur Versöhnung hingeben kann. Oder irgendwelche andere Dinge, finanzielle Nöte oder was es auch ist, die in unserem Leben stürmen. Wollen wir dich heute Morgen ganz bewusst einladen, komm erneut hinein in unser Boot. Sodass wir auf festem Boden stehen und kein Unglück fürchten müssen. Und wenn es du heute Morgen bist, wenn du spürst, ja, da ist ein Lebenssturm, dann lade ich dich ein, dass du jetzt in deinem Herzen einfach sagst, komm neu herein, Herr Jesus. Ich bin schon lange mit dir unterwegs, aber an der Stelle habe ich es vielleicht vergessen und war eher am Rudern. Und jetzt will ich dir ganz bewusst einen Cut machen und sagen, komm herein, Herr Jesus, in diese Situation, in diesen Sturm, in die Herausforderungen, in die Zweifel, komm mitten hinein. Und Jesus sagt, ja, nichts lieber als das. Oder vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, ja, Jesus, zum allerersten Mal in meinem Leben, komm in mein Lebensboot hinein. Ach, dann sag es doch jetzt einfach in deinem Herzen. Jesus, komm. Ich brauche dich. Du bist der Herr über alles. Du bist der Mächtige, der über allem steht. Und ich könnte ein bisschen von deiner Kraft gebrauchen in meinem Leben. Ich könnte ein bisschen von deiner Gnade gebrauchen. Von deiner Hoffnung, von deiner Freude in meinem Leben könnte ich ein bisschen was gebrauchen. Und deswegen lade ich dich ein, komm. Und ich bete für euch als eurer Gemeinde. Auch gerade in den Stellen, wo es vielleicht die Not der Stadt, die Größe der Stadt erdrückend erscheint. Und sagt, wir haben doch nur so eine kleine Kraft. Ihr seid nicht in eurer Kraft unterwegs. Sondern in der Kraft Jesu. Und diese Kraft ist unendlich. Und diese Kraft reicht auch für diese Stadt. Und so bete ich über euch als Gemeinde aus, dass ihr spürt, wieder Hoffnung und Freude kommt immer mehr. Wie ihr spürt, dass Jesus euch nicht vergessen hat, sondern dass Jesus auf dem Wasser zu euch kommt und sagt, ich bin da, ich bin es. Und dann bete ich für Mut, dass wenn Jesus vielleicht an der Stelle ein bisschen anders aussieht, als ihr es euch vorgestellt hattet, dass ihr trotzdem spürt, es ist der Herr. Und sagt, wir gehen, komm, Herr Jesus. Und wir gehen gemeinsam. Und ich bete Segen und Freude über euch aus als Gemeinde. Dass ihr immer mehr zum Licht werdet, auch hier, in diesem Viertel, in dieser Stadt, für viele Menschen. Und dass ihr spüren dürft, wenn Jesus da ist, dann ist es anziehend für andere, weil dann ist Hoffnung da, dann ist Liebe da, Da ist Vergebung da. Da ist Zukunft da. Da ist Ewigkeit da. Und dass ihr ein Leuchtturm für Ewigkeit werdet, hier an diesem Ort, immer mehr. Und dazu segne euch der herrliche Gott in all seiner Güte, in all seiner Gnade, in all seiner Kraft. Danke, Jesus. Amen.